Ich lese zuerst die Epistel für den heutigen Sonntag aus 2. Petrus 1. Wo ist das denn jetzt? Da. Die Verse 16 bis 21. Der Apostel schreibt: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht. Das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Wort des allmächtigen Gottes, Halleluja.
Halleluja.
Durch den Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Die Gemeinde Jesu hat dieses Zeugnis weitergetragen. Die Kirche hat es ganz prägnant zusammengefasst in ein Bekenntnis. Und wir wollen dieses Bekenntnis des Glaubens jetzt aber singen mit dem Lied von dem Liedblatt Ich glaube.
Thank you.
Vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Wir hören Worte, die ein ganz alter Mann sprach, womit auch deutlich ist, dass die Ältesten in der Gemeinde wichtig sind. Sie können entscheidende Erkenntnisse haben und aussprechen. Und zwar ist das die Geschichte, die auf dem 2. Februar geordnet ist, der heute nun mal auf den Sonntag fällt. Sonst ist es ja oft ein Wochentagsfest, Lichtmess. Und ich frage mal in die Gemeinde hinein, wisst ihr eigentlich, warum der 2. Februar das Ende des Weihnachtsfestkreises ist? Bitte? Ja, 40 Tage nach Weihnachten genau ist das. Vom 25. ist ja das eigentliche Christfest, der 24. ist ja nur der Vorabend. Also vom 25. angerechnet 40 Tage, aber warum 40 Tage? Könnte ich auch 30 Tage nehmen können. Ja, genau, sehr gut. 40 Tage lesen wir jetzt aus Lukas 2. 40 Tage nach der Geburt des ersten Sohnes ging Maria, wie es üblich war nach dem Gesetz, in den Tempel, brachte ein Reinigungsopfer und ein Auslöseopfer für diesen erstgeborenen Sohn. Und ich lese diese Geschichte jetzt aus Lukas 2, das ist auch der Predigttext. Wer das kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Als die Tage der Reinigung Marias nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, so wie es geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt sein. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch in Jerusalem mit Namen Simeon, der war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Messias, den Gesalbten des Herrn, gesehen. Dieser kam auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus zum Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf die Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Oft begegnen mir hier in der ehemaligen DDR Leute, die sagen: Ich bin Heide. Im Fitnessstudio zum Beispiel hatte ich mal so ein Gespräch, da sagt da eine Frau: Ich bin Heide. Das kenne ich so nicht aus den Altbundesländern, wo ich aufgewachsen bin. Über 80% getauft, eigentlich aus meinem Jahrgang in der Schule sind alle konfirmiert worden. Da hätte ja keiner gesagt, ich bin Heide, nicht? Aber hier ist ja die Situation etwas anders. Und einmal habe ich darauf geantwortet, eben im Fitnessstudio damals, auf diese Aussage: Ich bin ja Heide, das trifft sich ja eigentlich sehr gut. Ist ja toll, dass Sie Heide sind, denn Jesus ist gerade gekommen für die Heiden, also für Sie. Sie zu erleuchten, Licht zu bringen in die Finsternis, oder ist es nicht finster bei Ihnen? Da war ein Moment Stille und dann die Reaktion: Naja, ach wissen Sie, ich bin nicht so aufgewachsen, da spielte bei uns gar keine Rolle Gott in der Familie. Und ich sagte ja eben gerade deswegen ja, weil Jesus zu denen kam, die eben überhaupt schon gar keine Ahnung mehr von Gott haben, weil sie ihm fern sind, ganz fern, schon so aufgewachsen und ohne Hoffnung in der Welt. Und wo Jesus aber hinkommt, da erleuchtet sein Licht und da muss das Dunkel vergehen. Eine schöne Verheißung. Die Schatten des Todes auch müssen weichen. Und da ergab sich also ein interessantes Gespräch. Aber ich habe dann im Weiteren gedacht, die Heiden, Heidentum ist ja nicht nur irgendwo da draußen, sondern es steckt ja in uns auch, die wir getauft sind. Es gibt so viele getaufte Heiden, wisst ihr. Und selbst die, die glauben und sich gar nicht als Heiden bezeichnen würden, wenn sie ehrlich sind, wenn wir in uns hineinschauen, da sind doch manche Glaubenszweifel. Oder auch man redet so gedankenlos dahin und zeigt sein mangelndes Vertrauen in Gott, auch die eigentlich so eine tief sitzende Rebellion gegen Gott, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe ein schweres Schicksal. Kennt ihr das? Leute sagen, ich habe ein schweres Schicksal. Ja, das ist ja Heidentum. Schicksal. Schicksal gibt es bei den Heiden, nicht? Da ist irgendwie das Schicksal, das ist eine unpersönliche Größe, das schlägt jäh hier und da zu. Wir haben kein Schicksal, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir haben einen Vater im Himmel, der die Geschicke unseres Lebens lenkt, auch wenn uns das manchmal nicht gefällt, was er uns dann so zumisst oder was er zulässt in unserem Leben. Nicht? Das ist dann vielleicht manchmal ärgerlich oder auch wirklich etwas, ein schweres Paket, was er auflegt, aber es ist kein Schicksal, sondern wir haben zu tun mit einem Vater im Himmel. Und wenn wir sagen, ach, ich habe ein schweres Schicksal, dann zeigen wir ja, wir hadern damit, wir hadern mit dem Leben, das Gott uns zumisst, mit den Dingen, die er in unser Leben hineinstellt und meinen, es müsste anders sein. Und dann reden wir eigentlich Gott los, weil wir sagen, ich habe ein schweres Schicksal und was gar nicht mit Gott in Verbindung bringen wollen, nicht? Weil Gott ist ja immer zuständig für das Gute und Schöne. Wisst ihr, man kann echt froh sein, dass Jesus kam, um ein Licht der Heiden zu sein, denn im Grunde unseres Herzens sind wir das auch. Und das verbindet uns auch mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen ist das vielleicht auch ganz wichtig, diese Erfahrung und Entdeckung zu machen. Da steckt ja so vieles in mir, was mich genau verbindet, auch mit den Menschen, die noch keinen Glauben haben. Wir sind eigentlich auf einer Stufe miteinander. Wir reden auf Augenhöhe. Viele der getauften Heiden innerhalb der Kirche denken auch, ach naja, diese ganze Jesus-Sache und so, das geht mich nicht wirklich an. Das ist was für den Pastor oder für einige ganz alte Leute, über 90 vielleicht. Und ich merke das oft, wie auch Kirchenmitglieder erleichtert sind, wenn sie die Beschäftigung damit mit Glauben und Jesus und so irgendwie sich vom Hals halten können. Da hat man zum Beispiel ein Trauergespräch oder so oder irgendeine Kasualie angemeldet, eine Taufe und dann merkt man, wenn man näher daran geht, diesen Gottesdienst vorzubereiten und zu fragen, was ist Ihnen denn wichtig? Und dann hört man, ach ja, Herr Pfarrer, wissen Sie, für den Glauben ist bei uns in der Familie die Oma zuständig. Da ist das die Oma, man selber nicht. Und da habe ich gedacht, bei der Predigtvorbereitung, um euch das nochmal so mit einem Vergleich deutlich zu machen, erinnerte mich daran, vor Jahren hatte ich mal einen Anruf, rief eine Person an, die war mir sofort unsympathisch. Das lag an der Stimmlage, irgendwie die Sprechweise, kennt ihr sowas? Man kann es gar nicht richtig beschreiben, warum eigentlich nicht. Und ich war auch im Stress sowieso schon gewesen. Die Woche war total voll, jetzt wollte die auch noch eine Beerdigung anmelden. Und wisst ihr, als ich da auf einmal merkte, ich bin gar nicht zuständig, wunderbar, der Kollege ist zuständig, da war ich dann sehr, sehr froh, puh, noch einmal gut gegangen, die Sache. Nicht? Ich hab's vom Hals und so kommt mir das vor. Wenn zum Beispiel Leute mir sagen, ja, ach ja, für den Glauben, wissen Sie, da ist die Oma immer zuständig gewesen. Da ist das Thema weg. Und Hinter diesem Denken steckt natürlich eine ganz falsche Vorstellung, nämlich die Vorstellung ist dahinter, wir könnten der Beschäftigung mit Jesus irgendwie galant aus dem Weg tun. Man tut einfach so, als ginge es einen nichts an. Falsche Adresse, nicht? Sagt man, falsche Adresse. Ungefähr, als würde man jetzt einen Brief nicht aufmachen, kommt von der Bußgeldstelle und das Unangenehm sagt man, ich mache ihn nicht auf, nicht? Aber das ändert ja nichts. Und Simeon hat ganz klar gesagt, dieses Kind ist der Heiland, den Gott bereitet hat vor allen Völkern. Seht ihr? Und deswegen ist das Evangelium jetzt in der Welt und keiner kann einfach sagen, das geht mich nichts an. Das Evangelium ist da, es wird verkündigt, die Kirchenglocken läuten aller Orten. Es sind die Christvespern jetzt gewesen, nicht? Jeder weiß das, auch in den heidnischen neuen Bundesländern hier, wo so viele das auch manchmal stolz vor sich hertragen, sagen, ich bin ja Heide. Sie wissen es trotzdem. Gott hat sein Heil offenbar gemacht vor den Augen aller Völker. Und wir müssen uns dazu stellen. Gerade für die, die ihn nicht kennen, ist er gekommen. Gerade für die, die in irgendeiner Finsternis gefangen sind, die vielleicht in tausend Ängsten stecken, die in Depressionen sind, für die ist er gekommen. Die mit Schuld beladen sind. Irgendeiner, die das ganze Leben schon überschattet. Man trägt es immer so mit, es überschattet alles. Aber Jesus ist gekommen dafür, für diese Finsternis. Und für viele Heiden innerhalb und außerhalb der Kirche ist es einfach deswegen noch dunkel, weil sie Weihnachten und Ostern alles für schöne Märchen halten, nicht? Auch das begegnet mir ja. Man ist getauft, man macht das alles mit und sagt dann, ach na ja, aber so wirklich glauben wir eigentlich nicht, nicht? Kinder tauft man halt. Also was man alles hört und mitkriegt, das ist schon wirklich erstaunlich. Ja, wo man natürlich das alles für Märchen hält, wo man Jesus nicht wirklich als den Sohn Gottes und Heiland glaubt, der lebt, der die Macht hat zu heilen, zu erlösen, da lädt man ihn ja nicht ein, nicht? In das eigene Leben, in den eigenen Alltag. Aber da, wo man ihn einlässt, da wird es hell. Und deswegen ist das mein Appell, rufe ihn an. Rufe ihn an. Und dann, wenn er kommt und sein Licht leuchten lässt, dann muss die Finsternis weichen, zum Beispiel aber auch die Finsternis des Aberglaubens, der Magie. Das sind alles so Dinge, die Einzug halten, auch in die kirchlichen Häuser, nicht? Da beschäftigt man sich trotzdem mit dem Horoskop, man hat auch so ein bisschen Jesusglaube und ein bisschen Kirche, aber das auch, Esoterik ein bisschen, sich mit den Karten legen. Alles Praktiken, die Gott nicht will, Lebenslinien, magische Steine, der Götzendienst ist überall, es ist Finsternis. Die Gemeinde in Ephesus, wisst ihr, die haben ihre Zauberbücher und all das Zeug verbrannt, steht in der Apostelgeschichte, nachdem sie getauft waren und haben ausgerechnet 50.000 Denare war das wert, das war ein Riesenvermögen. Dann haben sie gesagt, das ist alles Teufelszeug weg. Reimt sich nicht zusammen mit Christus, weg, haben sie verbrannt, haben sie auch nicht irgendwie zum Antiquariat gebracht. Weg damit. Wir haben es nötig, dass wir durch Jesus geheilt werden an unserem inneren Menschen und das Licht hineinkommt. Es sind immer die eigenen Sünden, die das Leben beschweren, beladen. Es sind nicht die der anderen, über die wir uns ärgern, wo wir sagen, ach, da hat jemand aber das gemacht und das zerstört jetzt mein Leben. Nein, es sind immer die eigenen Dinge, die uns auch blockieren, die uns die Hoffnung rauben, die Freude am Evangelium trüben, den Frieden Gottes vertreiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen können, für mich ist der Heiland gekommen. Simeon sagt, er ist gekommen für alle Völker, für die Heiden, sie zu erleuchten. Wir möchten da einsetzen, für mich ist er gekommen. Ich finde, dass dieser alte Mann Simeon in mehrfacher Hinsicht ein ganz tolles Vorbild ist. Und da möchte ich noch drei Sachen kurz nennen am Ende. Es wird gesagt, dass er auf den Trost Israels wartete. Der wartete auf den Trost Israels. Das bedeutet, er hatte aus der Heiligen Schrift gewusst, dass Gott seinem Volk Israel Trost verheißen hatte, den Messias, den Sohn Davids. Und er hatte versprochen, dieses Volk zur Ruhe zu bringen, zum Frieden. Und Simeon wollte das erleben. Die vielen menschlichen Hoffnungen, die immer so in der Welt herumgeistern bei den Leuten, die haben ihn offensichtlich nicht so sehr interessiert. Er hat sich dafür interessiert und hatte eine Sehnsucht, dass Gottes Verheißung, die Gott gegeben hatte, wahr wird. Dass er sie erleben darf. Und das unterscheidet ihn von den meisten Menschen. Die meisten Menschen geben sich mit viel geringeren Hoffnungen zufrieden. Ihr Leben lang hoffen sie auf irgendwelche vergänglichen, sinnlosen Dinge, die viel zu gering sind, um unser Leben hell zu machen. Die einen warten vielleicht auf den großen Lottogewinn und da kontrollieren sie Woche für Woche den Schein, ob die Zahlen stimmen. Andere warten vielleicht auf die ganz große Liebe und werden dann vielleicht immer wieder enttäuscht. Und worauf wartest denn du? Was ist denn deine Hoffnung in deinem Leben, wonach du dich sehnst? Ich finde, dass Simeon ein seltener Vogel war. Einer, der wusste, weder Geld noch die Liebe oder Gesundheit wird mir helfen. Alles das ändert ja nichts daran, dass wir unter einem dunklen, dunklen Schatten leben. Und da kann nur Gott das Blatt wenden und es hell machen. Und das wollte Simeon erleben. Darauf hat er sich ausgerichtet. Und er bekam, was er ersehnt hat. Im Psalm heißt es, Gott kennt das Sehnen und Begehren der Gottesfürchtigen und er wird es stillen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er tut nicht das, was alle möglichen Menschen begehren, nicht? Die gerne mal einen Mercedes-Maybach sich kaufen wollen. Das ist nicht verheißen, aber die Gottesfürchtigen, die ausgerichtet sind, dass Gottes Verheißungen in ihrem Leben wahr werden, da steht es klar gesagt, Gott tut, was sie begehren. Sie werden es bekommen. Simeon hat es bekommen. Und mich erstaunt zweitens an diesem alten Mann, dass er über Jesus nun eben diese Aussage macht, er ist ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Damit hat er ja schon vor 2000 Jahren aufgeräumt, dieser alte Simeon, mit jeder Form von Rassismus, nicht? Das Volk Israel war ja Gottes Volk, das auserwählte Volk, nicht? Haben sie sich immer etwas besonders gefühlt gegenüber den Heiden? Und der alte Mann sagt aber, das Heil, was hier jetzt Gott gibt, das gilt auch den Heiden, allen Völkern, nicht nur uns exklusiv. Das ist eine erstaunliche Aussage. Und es bedeutet ja, dass alle Völker gleichermaßen in Finsternis sind. Die aufgeklärten Europäer zum Beispiel, in Wirklichkeit stecken sie in tiefer Finsternis. Die Griechen waren so stolz auf ihre Philosophie, nicht? Finsternis. Alle Völker gleichermaßen, sie sind gleich vor Gott, gleich in ihrer Not, in ihrer Erlösungsbedürftigkeit, gleich, da ist kein Unterschied. Aber sie sind eben auch gleich darin, dass Gott sie wertachtet, sie zu erlösen und Jesus zu senden. Und wisst ihr, wenn alle Völker dieser Erde Jesus ablehnten und nur ein einziges kleines Völkchen irgendwo vielleicht in Afrika ihn haben wollte, dann wäre dieses kleine Völkchen es Gott wert, Jesus gesandt zu haben. Und Martin Luther hat einmal gesagt, und wenn ich der einzige Mensch auf Erden wäre, der diesen Christus will, wäre er für mich gekommen. Und ein drittes, Simeon erkannte in diesem Kind den Trost Israels, das Heil, und konnte sagen, jetzt kann ich in Frieden sterben. Das ist großartig, wenn man das so sagen kann. Es gibt nur wenige Menschen, die in fortgeschrittenem Alter und wenn die Gesundheit nachlässt und sich das Leben immer mehr einschränkt, nicht auf einen immer kleineren Bereich, weil die Kräfte so schwinden, die dann getrost sind und freudig sagen können, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und nicht mehr klammern und immer noch vor sich her tragen eine Hoffnung, dass das irdische Leben mal noch verlängert wird, sondern der sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben, heute oder morgen, egal. Ich habe Gottes Heil gesehen. Das ist ein tolles Vorbild, was er gibt. So möchte ich auch leben und sterben, ob jetzt in Anfang 50 oder mit 70 oder mit 80, egal, dass man sagen kann wirklich, ich habe Gottes Heil erkannt in Jesus und deswegen kann ich in Frieden sterben. Was hält mich in dieser Welt? Sie ist vergänglich. Wie auch der Apostel Paulus sagt, ich habe ja Lust, Freude abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Davon reden wir doch immer, nicht? Von Gottes Herrlichkeit, dass wir einen Platz im Himmelreich haben. Aber in Wirklichkeit klammern wir alle ängstlich an diesem Leben. Das passt ja nicht. Das passt ja gar nicht. Und deswegen müssen wir das auch bekennen, wenn das bei uns so ist. Da ist Heidentum. Wir hängen an dieser Welt, aber wir sind mit unseren Herzen nicht beim Herrn. Wie Paulus sagt, ich würde ja gerne da sein, aber es ist wahrscheinlich nötiger, noch hier zu sein, um zu dienen. Nicht um in Urlaub zu fahren oder ins Wellnesshotel, sondern um zu dienen der Gemeinde. Deswegen wollte Paulus noch hier bleiben, nicht um Roms schöne Städte zu bereisen und so weiter. Also das ist ein großes Vorbild, was Simeon hier gibt. Jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, meine Augen haben dein Heil gesehen. So, lasst uns jetzt ein Lied miteinander singen, was eigentlich ein Gebet ist. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.